Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts. Mein Name ist Henrik Epe. Inzwischen ist mein Kaffee kalt. Wir haben nämlich mittags jetzt um 13.15 Uhr ungefähr. Ich habe heute Morgen eine neue Podcast-Episode aufgenommen, die ihr jetzt hört. Jetzt ist schon wieder ein bisschen später. Das mit diesem Digitalen, das verwirrt einen manchmal, wann denn jetzt überhaupt was ist und wie viele. Aber da genug der Vorrede, wir haben das Vergnügen gleich, den Einblick zu kriegen in das Thema Employer Branding und zwar mit der lieben Anne Engelshove aus Hamburg, die sich dem Thema widmet und das natürlich ein total spannendes Ding ist, auch nach der Krise die Fragestellung Personalentwicklung, Personalbindung in einem systemrelevanten Kontext, weil da bewegen wir uns. Das ist ja das Spannende, was wir jetzt auf einmal oder was auf einmal die Gesellschaft auch festgestellt hat. Wir selber wussten das ja nun mal schon vorher, dass soziale Arbeit, soziale Organisationen und so weiter nicht ganz unrelevant sind in diesem ganzen Konstrukt. Jetzt aber genug der Vorrede tatsächlich. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß mit Anne Engelshove. Liebe Hörerin, ich freue mich riesig, Anne Engelshove am Apparat zu haben, am Mikrofon zu haben. Sie sitzt in Hamburg, ich sitze in der Nähe von Freiburg. Daran sieht man, dass wir remote arbeiten, so wie quasi fast alle das inzwischen tun. Liebe Anne, an diesem Dienstagmorgen haben wir jetzt 8 Uhr genau. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, guten Morgen zusammen, lieber Henrik. Danke für die Einladung zu diesem Podcast.
Gerne.
Also ich bin Anne Engelshove. Ich bin ausgebildete Betriebswirtin und Kommunikationswissenschaftlerin und beschäftige mich seit 2008 mit dem Thema Employer Branding. Was das ist, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ich bin dann 2009 hier in Hamburg bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf eingestiegen, bei einem kleinen Tochterunternehmen, mit der Aufgabe, das ganze Thema Employer Branding einzuführen, Personalmarketing, Recruiting, so in diesem Themenspektrum. Und genau, habe das da für die Sozialwirtschaft sehr intensiv getan und habe dann 2016 meinen Salon der Guten eröffnet. Erstmal so als Blog, um gerade so diese Themen Arbeitgeberattraktivität auch stärker in den ins Bewusstsein zu rufen in der Gesundheit und Sozialwirtschaft. Und mittlerweile biete ich ja verschiedene Trainings- und Beratungsprogramme an für Organisationen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, damit sie quasi fokussiert und strukturiert an ihrer eigenen Arbeitgeberattraktivität arbeiten können. Mhm. Ja, das soweit zu meiner Tätigkeit.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben vorher schon im Vorgespräch sozusagen kurz noch über Kinderbetreuung und den Hashtag Corona-Eltern gesprochen, der gerade heute im Netz oder bei Twitter zumindest halt irgendwie trendet. Du hast 2 Kinder, wenn ich das richtig gesehen habe, was die Arbeit natürlich nicht ganz so einfach macht. Daran schließt sich sozusagen meine erste von diesen 3 Fragen an. Wie sich dein Leben seit der Corona-Krise verändert hat?
Ja, doch ziemlich massiv. Also normalerweise ist es so, dass ich so zwischen 2 und 6 Tagen im Monat unterwegs bin, quasi auch in ganz Deutschland, um Seminare zu geben, Trainings abzuhalten, um ja mit meinen Kunden zu arbeiten. Das ist natürlich auch immer schon eine Herausforderung, das mit Kindern zu organisieren. Das haben wir aber in den letzten Monaten irgendwie ganz gut gestemmt bekommen und ja, jetzt bin ich zu Hause. Das ist auch erstmal so nichts Ungewöhnliches, weil wenn ich nicht unterwegs bin, habe ich sonst auch immer von zu Hause gearbeitet. Aber genau, die Herausforderungen sind quasi diese 2 Coworker, die ich aktuell hier mit im Homeoffice habe. Das sind meine 2 Töchter, die sind 2 und 4 und damit natürlich auch noch entsprechend klein und bedürfen einfach ja doch einer sehr hohen Betreuung. Mein Mann ist auch zu Hause, arbeitet auch von zu Hause. Das ist definitiv auch gut. Aber es ist natürlich, wenn man dann auch noch auf 3 Zimmern wohnt, nicht ganz einfach. Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich so jetzt auch mit Blick auf die, was hat sich da eigentlich verändert im Arbeitsalltag. Es ist jetzt auch nicht so, dass bei mir irgendwie alles abgesagt oder verschoben wurde und ich dementsprechend hier die Kinderbetreuung übernehmen kann, sondern Es hat sich bei mir wirklich viel in den Bereich Online-Formate verlagert, was für mich ganz gut war. Ich bin tatsächlich schon seit 7 Jahren auch E-Learning-Trainerin für eine Hochschule. Deswegen war das jetzt so totaler Schock und wo fange ich eigentlich an? Nichtsdestotrotz ist es natürlich erstmal eine Herausforderung, wenn man einen Workshop oder ein Training, was jetzt für Ende April geplant war, dann auf einmal in ein Online-Format bringen soll, gerade auch so im Austausch mit dem Kunden, beziehungsweise im Austausch auch, ich arbeite viel auch so mit Bildungsakademien zusammen, die jetzt tatsächlich zum ersten Mal so diese Berührung haben mit, was sind eigentlich Online-Formate, was gibt's da, wie kann man das auch 1:1 oder kann man das überhaupt 1:1 übertragen, und das macht tatsächlich gerade viel Arbeit, aber es macht tatsächlich auch viel Spaß, und ich freue mich, dass da das Thema auch so ein bisschen stärker in den Vordergrund jetzt gerückt ist.
Ja, ich meine, da hänge ich selber ja auch immer so ein bisschen dran, kann man oder welche von den Entwicklungsprozessen kann man online abbilden. Ich bin gerade dabei, so ein paar Strategieentwicklungen umzustellen, dahin eine Zukunftswerkstatt, die ich mit einer Einrichtung mache, und da eben sozusagen, okay, was ist tatsächlich online machbar, was ist nicht machbar, und gleichzeitig, das hast du ja angesprochen, eben so diese Diskrepanz zwischen eigentlich müsstest du dich ja auch um deine Kinder kümmern sozusagen oder dein Mann, ja, beide sozusagen seid ihr beruflich halt irgendwie tätig, wo halt sich so wirklich die Frage stellt, ja okay, wie lang kann man das denn eigentlich so aufrechterhalten? Wir hadern da natürlich selber als fünfköpfige Familie in dem Fall dann auch nochmal irgendwie mit diesem Thema. Aber klar geworden ist, glaube ich, warum wir jetzt hier miteinander sprechen. Employer Branding in der Sozialwirtschaft, im Sozialwesen, weiß gar nicht, Sozialwirtschaft ist immer so ein Begriff, da kann man lange drüber diskutieren. Was ist für dich Employer Branding?
Das ist natürlich eine Frage, die ist nicht so ganz einfach so in der Kürze der Zeit zu beantworten. Aber ich kann ja mal einsteigen mit einer kurzen, knackigen Definition, die ich eigentlich sehr gut finde, weil da schon sehr viel drinsteckt. Und zwar steige ich immer ein, dass ich sage, Employer Branding ist wirklich ein unternehmensstrategischer Prozess, um ein Unternehmen, eine Organisation in der Wahrnehmung seiner potenziellen Bewerber und aber auch seiner Beschäftigten als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und ich finde die Definition sehr gut, weil da wirklich zwei wichtige Dinge drin sind. Zum einen, dass es halt nicht nur darum geht, sich bei potenziellen Bewerbern zu positionieren, also im Sinne, wir machen jetzt mal ein bisschen Marketing und versuchen uns da mit einer Kampagne irgendwie zu profilieren, um möglichst viele Bewerber anzulocken. Das ist nämlich genau nicht Employer Branding, sondern ich sage immer, Employer Branding hat zwei Seiten einer Medaille. Es geht genauso um die aktuellen Beschäftigten. Also es ist auch ein Thema, das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar vielleicht wichtiger, der ganze Themenspektrum Mitarbeiterbindung. Dass ich also auch da wirklich für eine Zufriedenheit sorge und die Mitarbeiter mitnehme. Und der zweite Aspekt, der in dieser kurzen Definition drinsteckt, ist, dass es wirklich ein unternehmensstrategischer Prozess ist. Es ist also, wie gesagt, wir machen jetzt mal ein Jahr irgendwie eine schicke Marketingkampagne, weil wir irgendwo ein bisschen Geld bekommen haben und dann können wir hinter das Thema einen Haken hintermachen, sondern es ist wirklich ein Prozess, eine Aufgabe, die uns gerade in der im sozialen Kontext durch den Fachkräftemangel einfach dauerhaft begleiten wird. Diese Haltung, die damit auch einhergeht, dass wir eben nicht mehr den Arbeitgebermarkt haben, sondern dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben, da muss der Schalter umgelegt sein in der Geschäftsführung, quasi ganz oben auf den strategischen Ebenen. Und ich wünsche mir wirklich, dass diese Frage, wer sind wir als Arbeitgeber, was haben wir für Werte, was bieten wir, wie können wir uns sowohl bei Beschäftigten als auch bei potenziellen Bewerbern attraktiv positionieren, dass die wirklich ganz oben angesiedelt wird und von ganz oben auch gelebt wird, diese wichtige Frage.
Also finde ich total spannend, weil viele, sagen wir mal, Veröffentlichungen oder viele Beiträge und so weiter, die man auch in den Medien dazu sieht, zu dem Thema Employer Branding, fokussieren ja auf, sagen wir mal, eher die von dir auch als schwierig bezeichnete Sichtweise, sagen wir mal, ein bisschen die Einrichtung aufzuhübschen sozusagen, damit man halt die besser nach außen darstellen kann, um vielleicht noch 2-3 Bewerber abgreifen zu können. Und das, was du ja irgendwie beschreibst, ist eben, was
Ganzheitliches, ja, also was halt eben nach innen und nach außen blickt, was halt die strategische Perspektive in den Blick nimmt. Aber wenn ich dich schon richtig verstanden habe, fokussiert es sich schon auf die Menschen in der Organisation, also weniger Strukturen, Rahmenbedingungen und so weiter, sondern schon eher den Personalentwicklungsbereich. Ist das richtig?
Ja, also ich sage immer, also noch zwei Sachen. Da gibt es zum einen dieses, ich nenne es immer als Employer Blending, dass wenn wirklich so Kampagnen aufgesetzt werden, wo ja schnell versucht wird, Mitarbeiter zu gewinnen,
ja.
Da sage ich immer, das fliegt euch langfristig um die Ohren, weil ihr werdet zwar die Leute gewinnen, aber die werden sehr schnell feststellen, dass das, was ihnen versprochen wurde, halt nicht umgesetzt und gelebt wird. Und genau, da sind wir jetzt bei einer zweiten Frage, halt nicht in den Prozessen, mit Leben gefüllt werden. Und deswegen sage ich auch immer, Employer Branding ist Change. Also wir werden uns mit vielen verschiedenen Themen im Unternehmen beschäftigen. Wir werden viele Steine umdrehen, umrollen. Wir werden uns die Ecken und Kanten anschauen. Wir werden uns auch unbequeme Dinge angucken, weil darum geht es mir auch, langfristig mit dieser Arbeit auch eine Verbesserung zu erzielen. Also sich wirklich zu fragen, wohin müssen wir uns denn bewegen, um Mitarbeitende wirklich auch langfristig zu binden über Zufriedenheit und Commitment. Und deswegen bin ich da schon starker Verfechter dieser Definition, dass Employer Branding auch wirklich ein Change-Prozess ist, der viele andere Dinge im Unternehmen anstoßen wird. Und deswegen ist es dann auch wieder so wichtig, dass man die Geschäftsführung von Anfang an dabei hat und die sich committet, weil es wird auch ein bisschen unbequem.
Ja, wollte ich sagen, also weil ich habe immer so meine Struktur, mit der ich immer gerne arbeite, ist das St. Galler Management Modell, weil ich das so ein schönes systemisches Modell mit Blick auf die Organisation finde. Und da kann man halt in allen Kategorien, also von der Umwelt nach außen gerichtet, über die Prozesse, Managementprozesse und Geschäftsprozesse und Unterstützungsprozesse und so weiter, überall eben Ansatzpunkte für die Aspekte sehen, die du gerade genannt hast, ja. Also wenn ich halt irgendwie die Unterstützungs- oder die Geschäftsprozesse oder sowas nicht vernünftig aufgestellt habe oder definiert habe, kann ich noch so tolle Mitarbeiter suchen, die werden dann irgendwann darüber stolpern und sagen, naja, so richtig laufen tut das hier aber nicht. Also das, was ihr nach außen versprochen habt bei, was weiß ich, eurer Marketingkampagne, das löst ihr aber jetzt hier an dieser Stelle nicht ein.
Genau.
Die Frage für mich ist, jetzt das Spannende dabei ja zu sehen, die Organisationen befinden sich, sagen wir mal, in einem Krisenmodus, mehr oder weniger. Teilweise sind sie extrem betroffen von der Krise bis hin zu existenziellen Krisen. Also wo man sagen muss, die sozialen Einrichtungen sind eben auch von der Corona-Krise eben in ihrer Existenz bedroht, weil teilweise Angebote, Dienstleistungen und so weiter gar nicht mehr angeboten werden können. Gleichzeitig große Träger, die unterwegs sind, die eben sich auch in so einem Kontext befinden. Wie halten wir unseren Laden aufrecht? Wie erlebst du da in dem Rahmen den Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Hast du da Einblicke aktuell? Und was macht das bezogen auf das Employer Branding?
Ich habe da tatsächlich letztens so ein Zitat gehört, was ich sehr spannend fand. Das lautete, Leaders are like teabags. You only know how good they are when you put them in hot water. Yeah. Und das fand ich, galt auch so ein bisschen so für Arbeitgeber, dass sich jetzt in der Krise so ein bisschen zeigt, wie verlässlich eigentlich der Arbeitgeber ist. Also auch Werteversprechen, die er vorher auch getätigt hat, mit mir wertschätzend umzugehen, mich anzunehmen, mich wahrzunehmen als Mitarbeiter, die werden jetzt so ein bisschen auf die Probe gestellt. Und deswegen sage ich auch, das ist jetzt genau die richtige Zeit. Nicht jetzt, da bin ich wieder dann bei der ersten Definition, irgendwelche Marketingkampagnen rauszuhauen. Darum geht's nicht, sondern einfach diese grundlegenden Werte, die wir als Arbeitgeber haben, für die wir stehen, egal ob die jetzt schon in einer professionellen Positionierung ausgearbeitet sind. In jedem Unternehmen gibt es ja diese Werte. In jedem Unternehmen gibt es eine Unternehmenskultur, sich wirklich auch damit zu beschäftigen und den Mitarbeitern zu signalisieren, wir sind für euch da in dieser unsicheren Zeit.
Und, ja, wenn ich, Also du hast diesen Bereich, diese Begriffe Werte, Wertschätzung, also eben ja den Wertbegriff in den Vordergrund gestellt. Wenn ich jetzt einen Geschäftsführer, was weiß ich, von einer Einrichtung 1000 Mitarbeiter oder sowas halt irgendwie sage, so jetzt müsst ihr euch aber mal um die Kultur kümmern, dann sagt er, also sorry, aber gerade habe ich echt keine Zeit.
Nee, definitiv. Aber er sollte es zumindest ein bisschen mitdenken, dass all das, was er jetzt tut, auch Auswirkungen auf seine, ne, egal ob er jetzt Kurzarbeit beantragt, ob er die Mitarbeiter aktiv einbindet in wir lassen uns gemeinsam neue Ideen sammeln, er sie überhaupt fragt oder er sie ganz unvorbereitet in irgendwie Homeoffice schickt und womöglich auch ihre Ängste und Sorgen gar nicht wahrnimmt. Also er sollte sich in jedem Fall bewusst sein, dass mit der Art und Weise, wie er jetzt in der Krise auftritt, dass ja viele der Maßnahmen oder Dinge, die er entscheidet oder anstößt, dass die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden haben und Auswirkungen auf die Frage, wie sie ihren Arbeitgeber aktuell in der Krise wahrnehmen. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber aktuell wahrnehmen, dass das auch noch lang über Corona hinaus wirken wird, dass Mitarbeiter, die jetzt das Gefühl haben, sie sind bei dem richtigen Arbeitgeber, sie haben irgendwie das Gefühl, sie werden mitgenommen, sie erhalten Unterstützung, dass das zu einem Commitment führt, was auch über die Krise hinaus, wenn dann wieder Fachkräftemangel herrscht, darüber hinaus wirkt. Andererseits Mitarbeitende, die jetzt das Gefühl haben, wo bin ich hier eigentlich? Ich habe das Gefühl, mit meinen Ängsten und Sorgen und auch mit meinen Ideen gar nicht wahrgenommen wird, dass die Ersten sein werden, die nach der Krise, wenn sich der Arbeitsmarkt wieder erholt sind, sich genau an diese Zeit erinnern werden und sagen, so, jetzt schaue ich aber mal, wo ich in Zukunft besser aufgehoben bin und welche Arbeitgeber sich vielleicht genau in dieser Krise auch so positioniert und profiliert haben, dass sie zu meinen eigenen Vorstellungen und meinen eigenen Werten passen. Und genau das würde ich an dieser Stellen diesen Geschäftsführern einfach mit auf den Weg geben. Ich habe da natürlich absolutes Verständnis für und arbeite ja tatsächlich bei meinen Kunden auch auf dieser Ebene, wo ich jetzt sage, wie sieht's eigentlich aus? Habt ihr Ressourcen? Welche Unterstützung braucht ihr aktuell von mir? Und genau, da versuche ich sie einfach zu sensibilisieren, so denkt das bitte mit, weil wir werden auch wieder eine andere Zeit bekommen und ihr könnt jetzt euch wirklich da auch gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Und Geschäftsführerinnen übrigens, also mir ist aufgefallen, dass wir nur über Geschäftsführer sprechen. Gibt es in dem Rahmen Besonderheiten sozialer Organisationen, also ja, Organisationen der Sozialwirtschaft, keine Ahnung, diakonische, karitative und so weiter, paritätische Einrichtungen, wo du sagst, da gibt es eine Besonderheit im Gegensatz zu, was weiß ich, einer Einrichtung in der ganz normalen Privatwirtschaft?
Also ich habe ja tatsächlich auch viel mit oder fast ausschließlich mit der Sozialwirtschaft gearbeitet. Deswegen so den wahnsinnig großen Vergleich habe ich da nicht, aber ich habe natürlich, bin gut vernetzt mit anderen Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind und auch mehr in der öffentlichen Wirtschaft aktiv sind. Und ich finde es immer, es ist halt einfach ein sehr dankbares Thema, so die Sozialwirtschaft. Wir sind in einem Kontext unterwegs, wo es immer um den Menschen geht. Und wir wollen ja auch im Employer Branding geht es halt auch stark darum, Einblicke in das Unternehmen zu geben und Einblicke in die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden. Und da finde ich, ist es immer sehr dankbar, wenn man sagen kann, ja, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Unternehmenszweck, wir arbeiten mit Menschen. Das ist an der einen oder anderen Stelle einfacher, als wenn man jetzt vielleicht Einblicke geben muss in eine Produktionsfertigung, wo die Autos zusammengeschraubt werden. Und das finde ich einfach, dafür können wir schon mal dankbar sein, dass es, glaube ich, diese Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, die ist in der Sozialwirtschaft sehr, sehr groß. Und da würde ich mir auch vielerorts wünschen, dass das noch viel mehr auch geschätzt wird. Eine andere Besonderheit ist natürlich schon in gewisser Weise auch die Ressourcenknappheit. Dass es vielerorts nicht so ohne weiteres möglich ist, ein Riesenprojekt mit mehreren tausend Euro auf die Beine zu stellen, zu sagen, wir machen jetzt wirklich mal einen Employer Branding Prozess von von mehreren Monaten und haben dann auch noch ein riesen Budget für die Kampagnenplanung. Aber auch da ist das Schöne, dass gerade das Employer Branding viele Chancen bietet, weil es eben etwas ist, was von innen heraus entwickelt werden muss. Ich sage immer so, die Gefahr, wenn man ein großes Budget hat, ist halt auch immer da, dass man sagt, hier Berater XY oder Agentur XY, hier ist unser Geld, machen Sie mal. Und genau das ist eben nicht Employer Branding, sondern es ist wichtig, dass sich diese Arbeitgebermarke von innen heraus entwickelt, dass sie sich eben auch nicht nur aus der Personalarbeit oder aus dem Personalbereich entwickelt, sondern dass sie alle Mitarbeitenden mitnimmt. Mhm. Und da geht es halt auch viel darum, gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und diese gesamten internen Ressourcen, die internen Ideen, die es da gibt, auch mitzunehmen. Und das ist sicherlich auch eine weitere Besonderheit der Sozial-
Ja, ich habe noch, also ich komme auf diese Frage Besonderheit in der Sozialwirtschaft über diesen Wertebegriff, weil das Aspekt ist, den soziale Einrichtungen in Anführungsstrichen auf der einen Seite gerne vor sich hertragen, also ja, gerade sagen wir mal konfessionell orientierte Einrichtungen, die dann von christlichen Werten und so weiter reden, das dann teilweise aber eben nicht unbedingt umgesetzt bekommen. Es gibt in der sozialen Arbeit diesen netten, geflügelten Begriff, wer glaubt, dass Sozialarbeiter sozial arbeiten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Finde ich da manchmal ganz, ganz passend, ja, wo man irgendwie sagt, okay, auf der einen Seite tragen wir das nach außen, unsere Werte, die stehen dann in irgendwelchen Leitbildern oder in irgendwelchen, was weiß ich, auf der Homepage, oder es wird auch von der Gesellschaft voraus gesetzt, dass eine Einrichtung der Caritas sich anders um Menschen kümmert als, was weiß ich, von mir aus VW oder SAP oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig haben wir aber eben dieses Problem dabei, dann zu sagen, umso mehr von diesen Werten wir nach außen darstellen, umso schwieriger ist es natürlich auch, diese Werte nach innen dann wiederum abzubilden, weil die Diskrepanz zwischen sagen wir mal Schauseite, so wie Stefan Kühl das nennt, und der Hinterbühne, also der dem realen Maschinenraum, wo es dann manchmal auch irgendwie ein bisschen dreckig ist, die ist dann in sozialen Einrichtungen oftmals noch größer, was dann wiederum zur Gefahr wird mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie schätzt du das ein?
Ja, definitiv. Also da bin ich auch ganz bei dir. Das erlebe ich natürlich auch häufig in meiner Arbeit, dass dann so, ne, relativ schnell die Einrichtungen und Organisationen wirklich bei diesen übergeordneten Begriffen sind. So, ja, wir sind besonders wertschätzend, wir arbeiten mit Menschen, und dann sage ich immer, ja, das ist das schön, aber jetzt schauen wir mal auf das, was eure Wettbewerber machen, die behaupten nämlich genau dasselbe. Also das reicht eben nicht. Das ist halt auch eine Sache in diesem Positionierungsprozess, dass man sich auch überlegt, was sind denn so Möglichkeiten und Faktoren, die uns auch vom Wettbewerb differenzieren? Also das ist das eine, dass man da auch noch stärker gehen muss. Und das andere hast du auch schon angesprochen, was halt enorm wichtig ist. Man darf dieses Thema Wertschätzung sich nicht einfach nur als Label aufkleben, sondern, da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, das Wichtige ist dann wirklich, diese Wertschätzung auch in den Prozessen, im täglichen Leben, in der Zusammenarbeit umzusetzen. Also ich sage immer, uns muss es gelingen, die Positionierung, die wir uns als Arbeitgeber erarbeiten, auch tatsächlich mit Leben zu füllen. Ihr müsst da quasi, ihr müsst beweisen, dass es auch tatsächlich so ist. Und das ist dann tatsächlich die größte Herausforderung. Das geht natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, aber das hat natürlich dann auch viel mit dem Thema Führung zu tun, viel mit dem Thema Kommunikation zu tun. Und wir müssen da quasi dieses Werteverständnis, was wir geben, das müssen wir einlösen, und sonst ist das wirklich nur wieder dieses Blending.
Der Blick in die Zukunft, du hast eben vom Arbeitnehmermarkt gesprochen. Ich habe so ein bisschen, weiß nicht, keine Ahnung, wo das herkommt, vielleicht aus meiner, keine Ahnung, Historie, ich weiß nicht, aber vielleicht so ein bisschen einen pessimistischen Blick auf die Zukunft nach Corona, also gesellschaftlich insgesamt. Ich habe ja da den Beitrag auch zum Thema New Work und so weiter geschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nach dieser Krise, die wir jetzt gerade haben, nicht mehr so weitermachen können, wie wir das vorher gemacht haben. Wir sehen hohe Arbeitslosenzahlen, die jetzt schon langsam steigen, auch in Deutschland. Wir haben noch diese Kurzarbeitsgeschichte dazu. Wir werden auch, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, können wir gleich auch nochmal gerne zu sprechen, aber wir werden auch Insolvenzen sehen oder von sozialen Einrichtungen, wodurch sich dann gegebenenfalls die Arbeitsmarktsituation entspannt. Klingt ein bisschen blöd, heißt im Umkehrschluss ja, wir haben mehr arbeitslose Erzieherinnen, Erzieher, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte und so weiter und so weiter. Pflegekräfte weiß ich nicht, muss man genau hingucken. Aber wie schätzt du das ein? Also ist das eine begründete oder eine berechtigte Sorge zu sagen, okay, jetzt werden auf einmal wieder ganz viele Ressourcen frei. Gleichzeitig, also das kommt dann dazu, da haben wir auf der anderen Seite in der Privatwirtschaft sozusagen viele Arbeitslose, die damit reinkommen, die ja dann gegebenenfalls die Lücken auffüllen können. Auch da muss man über die Wortwahl und die Begrifflichkeiten ganz, ganz vorsichtig sein, um sozusagen Personalengpässe, die wir hatten vor der Krise, aufzufüllen. Also, wie ist deine Einschätzung für die Zeit nach der Krise?
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen positiver gestimmt.
Ich auch eigentlich, ja. Aber genau, ich muss das Bild ja auch machen.
Nee, genau, das ist gut. Mir kommt die Diskussion so ein bisschen bekannt vor, jetzt nicht so unbedingt aus der Sozialwirtschaft, sondern aus der klassischen Wirtschaft, wenn es genau um diese Frage auch der Digitalisierung geht. Da gibt es ja auch verschiedene Studien, die vorhersagen, mit zunehmender Digitalisierung wird es irgendwie 25% der Jobs, die es heute gibt, zukünftig nicht mehr geben. Hm. Und halt diese Frage, ne, was passiert eigentlich mit diesen Menschen und was kommt da auf uns zu? Und jetzt ist es nicht, also klar, die Digitalisierung schreitet glücklicherweise auch in einem etwas schnelleren Tempo als vorher voran, aber jetzt ist es eben Corona, wo es auf einmal sehr starke Umwälzungen gibt und genau, da natürlich so gesamtwirtschaftlich finde ich das auch schwierig, da eine Perspektive abzuzeichnen, aber ich glaube, dass die Sozialwirtschaft da grundsätzlich eine gute Position hat. Wichtig ist, dass sie sich da jetzt auch positioniert, dass sie laut wird, dass sie genau ihre Bedürfnisse auch für nach der Krise artikuliert und eben aber auch Menschen, die gegebenenfalls aus anderen Branchen kommt, auch sich da als entsprechend attraktives Arbeitsfeld auftut. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir werden weiterhin unsere Pflegekräfte brauchen. Auch der hohe Bedarf, den wir in den letzten Jahren hatten, der wird sich nach einer Erholungsphase wird sich das fortsetzen. Auch mit Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit, da wird es weiterhin einen hohen Bedarf geben. Und wichtig ist, dass wir auch jetzt diese Krise sehen als Chance, uns da als Bereich auch noch stärker zu positionieren, sichtbarer zu werden und auch zu professionalisieren.
Mhm. Ja, ich habe das öfter in diesem Podcast eben schon gehört, von verschiedenen Seiten aus, zu sagen, jetzt haben wir die Chance sozusagen als Branche insgesamt, als Sozialwirtschaft, als Sozial- und Gesundheitswirtschaft, wenn man es auch zusammennehmen will, wirklich einfach nochmal andere, sagen wir mal, Forderungen zu stellen und nochmal wirklich sichtbarer zu sein und als Gesamtbranche lauter zu sein und zu sagen, klatschen alleine reicht halt nicht, sondern wir brauchen jetzt schon mal auch mal ein bisschen irgendwie Unterstützung von der Gesellschaft, um diese Systemrelevanz, die sich ja jetzt zeigt, aufrechtzuerhalten. Was würdest du Einrichtungen denn raten, wenn die jetzt vielleicht diesen Podcast hören und sagen, oh, okay, wir wollen uns jetzt schon auf die Zeit danach vorbereiten? Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, weil wir über was tatsächlich Ganzheitliches sprechen, ja, wo es eigentlich in Richtung Organisationsentwicklungsprozesse und so weiter geht. Aber trotzdem zu sagen, okay, wo könnte man sich informieren? Was wären Schritte, die du Einrichtungen und Menschen raten würdest? Was kann man jetzt tun?
Klar, Sie können natürlich gerne meinen Blog lesen oder auch Kontakt zu mir aufnehmen. Ich stehe da gerne zum Austausch bereit. Aber ich finde auch wichtig, da gibt es ja auch schon viele Bewegungen aktuell, einfach auch den Austausch zu anderen zu anderen Organisationen und Einrichtungen zu suchen und da wirklich auch gemeinsam stärker und lauter zu werden. Ich habe letzte Woche auch den Care Hack Corona Hackathon verfolgt und Zum Beispiel auch das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, dass eben in dieser Krise auch dieses ganze Thema Austausch und Netzwerkarbeit, dass das einfach viel stärker in den Mittelpunkt rückt. Ich bin tatsächlich sonst für quasi alle großen Wohlfahrtsverbände aktiv. Also ich mache Projekte mit der Diakonie, mit der Caritas, mit dem ASB und finde es immer erstaunlich, dass es doch gefühlt überall die gleichen Themen und Probleme sind, aber doch in der Vergangenheit so wenig auch miteinander geredet wurde, viel übereinander oder auch gefragt wurde, was ist passiert denn hier und da, aber dass genau auch das jetzt etwas ist, was ich Unternehmen empfehle, dass sie einfach viel mehr links und rechts schauen, sich bei sich im Quartier umgucken, wen können wir ansprechen, wer ist vielleicht ein guter Partner und da sich weniger als Wettbewerber sehen, im Sinne auch von Fachkräftegewinnung, sondern dass man da jetzt einfach lernt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Weil ich glaube, es sind schon unglaublich viele Initiativen und Aktionen da und nicht jede Organisation fängt dann halt bei Null an, sondern durch diesen Austausch und dieses Voneinanderlernen kann man einfach das Ganze auch noch jetzt etwas schneller und zügiger voranbringen, was natürlich jetzt auch wichtig ist.
Ja, ich hoffe eben auch darauf, dass der, sagen wir mal, die Begriffe Solidarität und Kooperation, die ja da dahinter stecken, also die Einrichtungen kooperieren miteinander, wir sind solidarisch, helfen uns gegenseitig aus und so weiter. Ich hoffe, dass diese Begriffe nicht nur, genauso wie die Wertediskussion, die wir eben hatten, nicht nur als Blending sozusagen verbleiben, sondern tatsächlich gelebt werden, weil die Herausforderung besteht natürlich dann darin zu sagen, wie gelingt es der Politik vielleicht auch über neue Finanzierungsmöglichkeiten sozialer Arbeit nachzudenken? Wie gelingt es darüber nachzudenken, nicht beispielsweise nur auf Tagespauschalen zu setzen oder Betreuungspauschalen für bestimmte Stunden, die sozusagen vergütet werden, sondern vielleicht wirklich ganz neue Finanzierungsmodelle zu denken, die in Richtung Lösung sozialer Probleme tatsächlich gehen, wo dann die Kooperation der Einrichtungen untereinander natürlich auch viel greifbarer werden würde, weil so sehe ich immer die Gefahr dabei, die kooperieren so lange, wie es nicht um Geld geht. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo es um Finanzierung von Einrichtungen geht, da hört dann die Kooperation ganz schnell auf und wir sind voll in der Konkurrenzsituation dann drin, die wir eben auf dem Sozialmarkt, ja, wenn man den dann tatsächlich als Markt bezeichnet, ja auch leider sehen können in dem Rahmen. Also, ja, ist vielleicht gar keine Frage, sondern ist eher so meine Befürchtung, ja, so irgendwie dabei, wo ich halt irgendwie sehe, ja, okay, jetzt gerade sehen wir das eben. Du hast Care Hack Corona angesprochen, tolle Aktion auf jeden Fall, unfassbar spannend, was da auch wirklich bei rausgekommen ist und wie es damit jetzt auch weitergeht. Aber die Frage, okay, gelingt es auch in die Zukunft zu tragen?
Ja, nee, das wird spannend, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr nochmal diesen Podcast gemeinsam anhören und gucken, ja, wo sind genau. Eigentlich heute? Vielleicht mache ich mir direkt mal eine Erinnerung in meinem Kalender.
Ja, genau. Das nochmal. Also bin ich eben auch sehr gespannt drauf, halt irgendwie da reinzugucken. Du hast eben angesprochen Salon der Guten, wo man was nachlesen kann von dem, was du tust. Das kommt natürlich auf jeden Fall in die Shownotes rein, so dass die Leute sich auch da die Hörerinnen und Hörer natürlich auch da informieren können. Gibt es sonst noch Aspekte, wo du sagen würdest, das wäre noch was, wo du unbedingt nochmal drauf hinweisen willst oder nochmal die Aufmerksamkeit hinlenken willst?
Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, auch wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich da jetzt aktuell weiterbilden, weil ich auch vielleicht die Ressourcen habe aus dem Homeoffice raus. Wie gesagt, ich und auch meine Kollegen weiß ich, es wird gerade ganz viel an Webinaren und Online-Seminaren gearbeitet, also da auch gerne in meine aktuellen Termine einfach schauen. Und ansonsten bin ich auch ein großer Freund von den ganzen Blogs, die es in diesem Bereich gibt, also auch da gerne mal in meinem Blogroll oder sonst einfach mal bei Google schauen. Auch da, tagesaktueller geht's fast nicht. Twitter hast du eben auch schon angesprochen. Auch da kann ich allen nur raten, mitzulesen, mitzumachen. Da ist man sehr nah dran.
Ja, also Twitter sehe ich auch immer als gute Einstiegsdroge, um irgendwie reinzukommen und ja, sich zu öffnen. Auch das war ja eben Thema dabei, ja, sich zu öffnen, auch die eigene Gedankenwelt zu öffnen. Und da vielleicht auch als Führungskraft, da vermisse ich noch manche Führungskräfte. Da gibt es ein paar, die schon inzwischen unterwegs sind, aber auch als Führungskraft wirklich in diesem Bereich sich reinzubegeben und zu sagen, da hole ich meine Infos her, da gibt es eine neue neue Sichtweisen, neue Welt, Blogs hast du angesprochen und so weiter und so weiter. Liebe Anne, wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Das ist meine Zeit, um sozusagen dir ganz herzlich Danke zu sagen, den Hörerinnen und Hörern Danke zu sagen für deine Zeit und für die Zeit für die Hörerinnen und Hörer, die sie sich genommen haben, um zuzuhören. Danke dir.
Ja, ich danke dir, lieber Henrik.
Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast mit Anne Engelshove. Ich glaube, ihr konntet einige Aspekte mitnehmen, warum Employer Branding wichtig ist. Auf der einen Seite vor allen Dingen aber, und das finde ich den wichtigen Aspekt dabei, dass es dabei nicht um irgendwie ein Aufhübschen von irgendwas geht, sondern tatsächlich um eine ganzheitliche und strategische Entwicklung der Gesamtorganisation. Deswegen greifen da viele Aspekte zusammen, eben auch die Fragestellung von New Work, neuen Arbeitsmethoden, wie wollen wir zukünftig arbeiten. Wenn man Homeoffice sieht beispielsweise, dann rückt das Thema Vertrauen natürlich in den Vordergrund, ja, Leistungskontrolle und solche Aspekte sind ein bisschen schwierig in dem Rahmen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen davon und würde mich freuen, von euch eine Rückmeldung zu bekommen zum Podcast, zu Leuten auch, die ihr nochmal gerne hören würdet. Hier im Podcast könnt ihr auch gerne Rückmeldungen geben, mit wem ich da nochmal sprechen sollte. Würde mich freuen. Alles klar, bis dahin, macht's gut und euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.